Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Alexander Soloch. Guten Tag. Die Geheimnisse eines Landes, von dem wir alles zu wissen meinen, der Gestalt, dass scheinbares Wissen längst zum Klischee geronnen ist, die Geheimnisse, die alle immer, auf verschlungenen Wegen zwar, aber doch auch zielstrebig auf das eine große Thema Freiheit zulaufen, diese Geheimnisse also breitet Nils Minkmar in seinem neuen Buch aus und lüftet sie zum Teil auch. Und um welches Land wird es hier wohl gehen, wenn die Schlüsselworte Geheimnis, Klischee, Freiheit und Minkmar lauten? Natürlich Frankreich. Nils Minkmar, guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Sie müssen jetzt aber zum Beginn mal kurz weghören, weil ich zum Einstieg und dann aber voraussichtlich nie wieder, jedenfalls in dieser Sendung nicht, Rühmendes über Sie sagen will. Nils Minkmar ist nämlich zweifellos einer der brillantesten Feuilletonisten und Kolumnisten deutscher Sprache, wortgewandt und pointiert und nicht selten auch polemisch, und doch liegt immer auch etwas, wie soll man sagen, etwas Versöhnendes in seinem Ton. Er kann scharf sein, ohne zu verletzen, und ist, jedenfalls allem Anschein nach, noch nicht einmal von der Kolumnistenkrankheit übermäßiger Eitelkeit befallen. Lange Jahre war er Feuilletonredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 2,5 Jahre lang Feuilletonchef bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seit 2015 schreibt er für den Spiegel. Aber jetzt dürfen Sie wieder hinhören, Herr Minkmar. Warum schreiben Sie eigentlich? Schreiben Sie, weil Sie es können und weil es Ihnen offensichtlich auch Spaß macht? Oder schreiben Sie auch gewissermaßen mit moralischem Anspruch, um aufzurütteln und etwas in Gang zu setzen? Also was ist sozusagen die Arbeitsplatzbeschreibung eines Feuilletonisten? Sie blicken ratlos.
Ja, die Frage habe ich mir wirklich noch nie gestellt, weil mir das irgendwie immer selbstverständlich war als Fortführung, glaube ich, des Gesprächs über Politik, wie ich das eben in der französischen Familie von klein auf gelernt und praktiziert habe. Und mich wundert es immer, dass man eben über was anderes redet als über diese politischen und kulturellen Fragen. Und das Schreiben ist eine Möglichkeit, den Kreis zu erweitern, aber im Gespräch zu bleiben. Das ist sozusagen meine Form, glaube ich, der Kommunikation.
Was wollen Sie denn mit Ihrem neuen Frankreich-Buch, mit Ihrem Buch über das geheime Frankreich in Gang setzen?
Also das Vorhaben resultiert aus so einer Standardsituation, die ich sehr oft hatte, nämlich dass meistens waren es Männer, gesagt haben, ich habe jetzt in meiner Karriere ein bisschen was schon hinter mir und merke, dass ich, sei es in der Politik, in den Medien, in der Wirtschaft, eigentlich nicht so weiterkomme ohne meinen französischen Partner oder mein französisches Gegenüber, sei es in einem Konzern, sei es in europäischen Institutionen, in großen Medienhäusern, dass sie sagen, naja, das ist letztlich, die Welt schrumpft, ja, und Deutschland und Frankreich müssen so eng zusammenhalten, um Europa noch zusammenzuhalten, dass ich gerne mehr wüsste. In Wahrheit, ich hatte nie Französisch in der Schule, sagen dann viele, oder nur zu wenig oder zu schlecht. Und ich kenne mich da gar nicht aus. Und für solche Menschen, die so etwas wollen, im Beruflichen oder im Privaten, ist das so ein Leitfaden.
Nun haben wir ja auch gegenwärtig sozusagen ein Symptom und zwei Ursachen dafür. Das Symptom ist, dass wir gerade von einem riesigen Berg an Frankreich-Büchern stehen, an Büchern über Frankreich, seine mentale Lage, französische Zustände zum einen. Zum anderen auch, das hat es, glaube ich, lange nicht gegeben, einen Berg an französischer Literatur, die so zahlreich ins Deutsche übersetzt wird, wie, ich weiß nicht wann, vielleicht wie nie zuvor. Das liegt sicher zum einen an der Präsidentschaftswahl in diesem Jahr, ihrem sehr spannenden, für viele auch inspirierenden Ausgang, und zum anderen natürlich auch daran, dass Frankreich Gastland der Frankfurter Buchmesse ist, die kommende Woche beginnt. Aber können Sie denn in Deutschland tatsächlich so ein überbordendes Interesse an Frankreich feststellen?
Ja, es ist größer, als man denken würde. Ich bin doch immer wieder erstaunt, wie tief auch die Familiengeschichten verwoben sind, wie viele Leute in einer Phase ihres Lebens, oft im Studium oder eben in der Kindheit, länger in Frankreich waren oder Menschen kennen, die aus Frankreich kommen. Es ist sogar eigentlich, glaube ich, stärker, als es noch öffentlich bekannt und bewusst ist, ja, dass wir ohne Frankreich da eigentlich nichts mehr machen können, auch bei den großen weltweiten Treffen zum Klimaschutz und zu anderen Sachen treten eigentlich die deutsche Bundeskanzlerin, der französische Staatspräsident immer gemeinsam auf, auch um wahrgenommen zu werden. Ja, die Länder sind eigentlich, das ist das, was ja die national organisierten Medien so schwer transportieren können. Das französische Fernsehen wird nie sagen, dass der französische Staatspräsident nicht der mächtigste Mann ist. Ja, das fällt ihnen sehr schwer. Und auch bei uns ist natürlich die Bundeskanzlerin immer im Fokus der Berichterstattung. Mhm. Aber erst zu zweit haben die jetzt so eine kritische Masse, dass man sie überhaupt noch in der Weltöffentlichkeit wahrnimmt. Insofern müsste man auch den Kindern die französische Sprache und Kultur schon direkt wirklich in der Schule ganz früh beibringen. Das wird absolut zentral.
Aber man hört, so wenige Kinder wie nie lernen Französisch in Deutschland und umgekehrt ist es auch nicht viel besser.
Ja, es ist absolut verrückt. In Frankreich wurde das zum Glück revidiert. Es gibt wieder die Europaklassen mit deutschem Schwerpunkt. Und ein Bundesland, das ich gut kenne, das Saarland, hat ja eine explizite Frankreich-Strategie, wo die Kinder das schon im Kindergarten und dann in der Grundschule lernen. Das ist absolut auch möglich. Denken Sie an Länder wie die Schweiz oder wie Quebec, wo die Zweisprachigkeit und Dreisprachigkeit viel weiter verbreitet ist. Sowas kann man organisieren und das wird auch gemacht werden.
Wir frischen jetzt unser Französisch auf mit Jacques Brel, Quand on a que l'amour. Was bedeutet Ihnen dieses Stück, das Sie sich gewünscht haben für diese Sendung?
Das Stück ist zu einem politischen Lied geworden, weil es nach den Attentaten von 2015 so die Hymne des Widerstands gegen diese sinnlose Gewalt wurde. Und es ist ein Lied, das fast alle Franzosen kennen. Ich habe eine Szene erlebt mit einem Taxifahrer, Mann mit schwarzer Hautfarbe und grauen Haaren, er war schon etwas älter und der sang das mit geschlossenen Augen mit, als es im Radio lief. Zum Glück standen wir an der Ampel.
Quand on a que l'amour von Jacques Brel. Wenn man nichts als die Liebe hat, hat man doch die ganze Welt in der Hand. Ein Wunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur des Feuilletonisten Nils Minkmar, der mit seinem neuen Buch Das geheime Frankreich unser Gast ist. Herr Minkmar, Ihr Name mutet ja nicht sehr französisch an, aber Sie haben die deutsche und die französische Staatsangehörigkeit, sind also ein Halbfranzose, was aber irgendwie andererseits so seltsam mathematisch klingt. Geht denn das überhaupt, die Identität zu halbieren, so exakt zu halbieren?
Nein, man verdoppelt sie. Ach so. Ich bin ganzer Franzose. Frankreich kennt natürlich keine halben Staatsbürger und natürlich auch ganzer Deutscher. Insofern ist das eine Bereicherung. Ja klar, man merkt das in allen möglichen Alltagssituationen. Das Französischsein reagiert bei mir immer beim Essen und auch beim Wein. Wenn ich anderen Wein trinken soll als französischen, habe ich doch große Mühen und Hindernisse zu überwinden, mental. Aber es gibt natürlich auch deutsche Anteile. Wenn Sie an ein Foto denken, wie das aus dem Sommer 2016 war, wo französische Polizisten eine Dame zwangen, an einem Strand in Nizza ein Kleidungsstück abzulegen, weil sie zu angezogen war. Das war ja die Debatte um Burkinis, das Verschleierungsverbot am Strand. Und ich fand das Bild ganz schrecklich und auch lächerlich. Aber ich habe es auf zwei verschiedene Arten betrachtet. Als Deutscher sah ich eben einen Verstoß gegen Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen. Ne? Dame zu zwingen, sich auszuziehen am Strand, verstößt einfach gegen ihre Würde. Aber als Franzose fiel mir was anderes auf, weil die Männer standen, die Polizisten in Uniform, und die Dame saß. Ja? Und die Polizisten waren auch viel jünger. Und dann dachte ich, das ist grob unhöflich. Und die Höflichkeit ist sozusagen in Frankreich der Code für den Umgang und regelt das so wie für uns das Grundgesetz. Also ich würde nie auf die französische Verfassung rekurrieren. Die kennt kaum einer. Die hat überhaupt nicht die Bedeutung, die das Grundgesetz bei uns hat. Aber das sind so unterschiedliche Wertesysteme, die doch allerdings zu dem gleichen Urteil führen.
Aber der Deutsche und der Franzose haben doch auch manchmal richtig Zoff in ihnen, oder?
Ja, das gibt es in der Tat. Aber ich bin ja eher ein versöhnlicher Mensch.
Sie wurden nahe der französischen Grenze geboren, 1966 in Saarbrücken, sind aufgewachsen in Duttweiler als Sohn eines Deutschen und einer Französin. Was ist das denn für eine Liebesgeschichte gewesen? Nachkriegsromanzen zwischen Deutschen und Franzosen sind ja eher selten gewesen, oder?
Ja, damals, es war ja ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung, wo Universitäten neu gegründet wurden, man Stipendienprogramme auflegte. Da gab es schon eine ganze Menge von uns, die französische und deutsche Eltern hatten. Also ich bin auch mit solchen Kindern eigentlich auch groß geworden. Gibt es viele tausend.
Wie wichtig Ihnen Bordeaux ist, die Heimat Ihrer Großeltern, merkt man diesem Buch an. Man merkt es noch deutlicher Ihrem 2009 erschienenen Buch mit dem Kopf durch die Welt an. War das für Sie denn nie ein Gedanke, in Frankreich dauerhaft zu leben und zu arbeiten?
Eigentlich nicht, weil die schönen Seiten in Frankreich sind sozusagen die geheimen Seiten, die privaten Seiten und familiären, kulturellen. Und die Arbeit ist, finde ich, in Deutschland ganz gut organisiert. Und Frankreich hat da gerade auf dem Gebiet doch schon gehörige Nachteile. Was mir da besonders auf den Wecker geht, ist halt die starke Hierarchie hier in Frankreich, sehr stark. Das Arbeitsleben, auch das soziale Leben von Chefs so in lateinischer Manier dominiert, relativ wenig von dem Teamgeist und auch ein bisschen von dem Gemeinschaftsgeist, der sich in Deutschland nach dem Krieg entwickelt hat, gibt. Insofern finde ich diese Aufteilung ganz gut oder passte zu mir ganz gut.
Ah, das ist doch einer dieser sonderbaren Widersprüche, die das Leben in Frankreich prägen, dass das Land der Freiheit so sehr auch von hierarchischen Strukturen bestimmt ist und so vieles auch reglementiert ist. Man hat manchmal das Gefühl, Franzosen seien verliebt geradezu in Regeln. Und wenn man meint, Deutschland sei bürokratisch, dann muss man sich mal ein paar Wochen in Frankreich umtun. Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen?
Ja, es ist kein Widerspruch. Es ist, Sie müssen beides sehen. Die Regel ist da und die Ausnahme wird gleich mitgeliefert. Ich schildere auch in dem Buch die eine Anekdote, als ich in Paris mir eine Ausstellung anschauen wollte im Grand Palais und ich hatte vergessen ein Schweizer Taschenmesser in meiner Tasche und es gibt ja wegen der Sicherheitsmaßnahmen da Taschenkontrollen, dann fiel mir das Messer direkt auf und der Offizier am Eingang hielt es dann so hoch und sagte, das können Sie nicht machen, belehrte mich dann gleich und so, unmöglich. Und dann war ich etwas verlegen, was soll ich jetzt mit dem Ding anstellen? Dann meinte er, Sie gehen es natürlich im Vorgarten vergraben, sagte der mir gleich. Aha, und dann bin ich also aus der Schlange rausgeschert und ein Mann sagte zu seiner Frau, schau mal, der Mann geht sein Messer im Vorgarten vergraben. Ja, das war also eine ganz bekannte Praxis offenbar, dass alle Leute, die was vergessen haben, da in diesem Vorgarten rumwühlen, wie so die Osterhasen. Und das fand ich ganz typisch, ne? Dass man hat da eine strenge Regel, aber die Ausnahme wird gleich augenzwinkert mitbenannt und ist schon immer mitgedacht. Also zu Frankreich gehört immer dieses ganze Bild, ja, dieses sehr Strenge und dann doch, dass man sich natürlich arrangiert und sich gegenseitig das Leben nicht schwerer macht als ohnehin nötig.
Also man braucht diese Reglementierung gewissermaßen, um seine Freiheit voll auskosten zu können.
Ja, ganz genau. Das ist der Aspekt. Nur in diesem wirklich anarchischen Geist, der dann letztlich alles trumpft, kann man sich realisieren und für den braucht es natürlich große Widerstände, um die zu überwinden.
Sie schreiben, ich bin als Kind in diese Kultur hineingefallen wie Obelix in den Zaubertrank. Das heißt, Sie müssen auch gar nicht mehr davon kosten. Sie haben sowieso Ihr Leben lang was davon. Mit dieser Kultur meinen Sie aber nicht irgendetwas Unspezifisches, sondern konkret die Kultur des Diskreten, des Geheimen, die Ihrem Buch ja auch den Namen gibt. Das geheime Frankreich. Was ist das Wesen dieser Kultur und das so vollkommen andere im Vergleich zur deutschen Kultur etwa?
Naja, kurz gefasst, dass man eben nicht drüber spricht. Ja? Dass man jetzt nicht sagt, wir besprechen mal alles ganz offen, sondern im Gegenteil alles ganz offen beschweigt. Ja, ich hatte da eine Szene, wo ich in unserem Ferienhaus ein Problem hatte mit einer Mülltonne, die nicht geleert war. Die Sache stank. Ja? Ich war da irgendwie in Gummistiefeln mit Reinigungsmittel an einem heißen Sommertag. Eine fürchterliche Szene. Und da bekam ich eben Besuch von einem sehr würdigen alten Herrn, einem Freund meines Großvaters, der nur sehr selten auch zu Besuch kam. Und das war gewissermaßen ein peinlicher Moment. So, jetzt hätte in jeder deutschen Situation man das besprochen. Ich hätte gesagt, was das Problem ist, warum diese Mülltonne so stinkt. Und er hätte gesagt, mach doch nichts oder ich komme wieder oder irgendwas. Stattdessen tat er so, als wäre gar nichts. Als würde ich nicht in kurzen Hosen und Gummistiefeln da sitzen, als würde es nicht bestialisch stinken, sondern er trug sein Anliegen vor und überging die Sache, damit es mir eben nicht peinlich sein muss, damit ich mich da nicht groß entschuldigen muss und damit er nicht dazu was sagen muss. Also das ist immer so das häufigste, der häufigste kulturelle Unterschied eigentlich, diese Kunst auch zu schweigen im richtigen Moment.
Sie erzählen ja auch von einem Nachbarn, der Wein anbaute und verkaufte, aber nie zu dem Punkt kam, an dem es darum gegangen wäre, den Preis mal zu benennen.
Ganz genau, ja, haben dann immer viel geredet über Gott und die Welt und so. Und da war eben hat das so im Nebenerwerb gemacht. Und es war sozusagen unter seiner Würde, dafür jetzt Geld zu verlangen, weil er mich auch schon kennt, seit ich klein bin. Und jetzt nicht sagt, ja, ich verkaufe dir das oder auch nicht, ich brauche das Geld oder irgendwie sowas, sodass wir immer drum rumredeten. Hat immer so, als hätte er seine Brille verloren und braucht einen Taschenrechner und wie viel ist das jetzt nochmal? Und dann ging ich dann eben, ohne bezahlt zu haben, seine Frau holte mich dann ein und kassierte dann die Summe.
Der protestantische Deutsche würde dann sagen, ja, man muss doch offen miteinander reden.
Ganz genau,
ja. Das ist doch nicht ehrlich.
Genau, das ist so ein Satz, der, wenn man so deutsch-französische Familientreffen hat, dann bei mir die Alarmglocken schrillen. Meine Frau sagt, lass uns das doch offen besprechen mit einer französischen Verwandten. Dann denke ich, nein, das werden wir nicht tun.
Nun haben Sie sich das Lied Aisha gewünscht. Der algerische Musiker Khaled singt es, geschrieben hat es einst, das war, glaube ich, 1995, 1996, Jean-Jacques Goldman, für ihn, was ist das Geheimnis dieses Musikwunsches?
Naja, das ist so eine perfekte Synthese aus der Zeit, als Frankreich noch an seine multikulturelle Identität besser geglaubt hat als heute.
Comme si je n'existais pas.
Nils Minckmar, wir sprechen über Frankreich, das geheime Frankreich, so heißt Ihr neues Buch. Und da muss ich an einen Abend denken, den wir vor ein paar Monaten in unserer Reihe Hörsalon im Buzeus Kunstforum veranstaltet haben, einen Frankreich-Hörsalon mit der in Deutschland lebenden französischen Journalistin Pascal Hugues und der in Frankreich lebenden deutschen Schriftstellerin Gila Lustiger. Sie hätten eigentlich auch dabei sein sollen, mussten aber absagen, weil sie eben an diesem Buch verschärft gearbeitet haben. Und jedenfalls geschah es uns, dass wir fast anderthalb Stunden über all das sprachen, was in Frankreich gerade nicht gut läuft und die Franzosen irgendwie niederdrückt. Also Wirtschaftskrise, Jugendarbeitslosigkeit, Verrohung in der Banlieue, Verlust einstiger Größe, unauflösbare Verkrustungen, Terrorangst, Aufstieg des Rechtsradikalismus und was der beklemmenden Dinge mehr ist. Mit sehr viel Werf und Leidenschaft wurde über all das gesprochen. Man kann sich das auch noch anhören bei uns im Netz auf ndr.de/ndrkultur. Bis ganz am Ende eine der beiden, Gila Lustiger, innehielt und sagte, aber Moment mal, ich muss jetzt doch sagen, Frankreich ist ein wunderbares Land und ein Land, das ich liebe. Was einst selbstverständlich war, muss heute irgendwie eigens noch betont werden. Wie schwer wiegt tatsächlich dieses Phänomen, das man Identitätskrise nennt? Ich glaube, am Anfang dieser Identitätskrise stand der Fakt, dass der einzige Präsident Sarkozy einen Minister für Identität ernannte. Da nahm die Krise ihren Lauf.
Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall in Sarkozys Politik ein schwerer Fehler. Ich glaube, die Krise ist schon viel älter. Die Krise ist natürlich schon viel älter als das, was wir jetzt die letzten Jahre beobachtet haben. Sie hat sich weiter verschärft. Man kann das auch wirklich an der Spitze festmachen. Man muss dann, um die Krise zu beschreiben, nicht in die Banlieue fahren oder in die Provinz oder so. Die Leute dort können eigentlich sehr wenig für die Verhältnisse. Aber es ist schon ein Versagen der französischen Eliten und der französischen Politik insbesondere. Letztlich haben die Franzosen 30 Jahre lang Pech mit ihren Präsidenten. Und das ist in einem System, was nach de Gaulle ganz auf den Präsidenten zugeschnitten war, einfach fatal und kaum zu korrigieren. Sie hatten da Männer, die eben sehr stark ihre privaten Geschichten mit staatlichen Aufgaben vermischt haben, die ganz unklare Zielvorgaben hatten, die niemanden mehr um sich herum hatten, der ihnen die Wahrheit sagt. Bei den letzten beiden, Nicolas Sarkozy und François Hollande, kam so eine Art persönliche Enttäuschung dazu. Also das waren schon fähige Politiker, die konnten ja auch was, aber sie haben eben als Männer so komplett den Faden verloren. Bei Sarkozy war das Thema der Bereicherung. Der ist ja auch in so einen Sumpf der juristischen Affären geraten, aus dem man bis heute nicht wieder herausgefunden hat. Und bei François Hollande war es eine Art Wahnsinn in der Zusammenarbeit mit Journalisten. Er hat sich ja wie Privattherapeuten dann immer Journalisten jeden Abend in den Élysée-Palast bestellt und denen alles erzählt, was ihm so durch den Kopf geht.
Aber wenn Sie sagen, die Franzosen haben seit 30 Jahren Pech mit ihren Präsidenten, dann beziehen Sie eigentlich schon, oder dann geht das los praktisch mit der zweiten Amtszeit von Mitterrand?
Ja, genau. Da würde ich, ja, die erste Amtszeit von Mitterrand war ja durch einen Aufbruch geprägt und durch kulturellen Glanz durchaus. Und er war einfach auch schwer krank, im Grunde war es schon diese zweite Amtszeit vielleicht ein Fehler. Er hat jedenfalls nicht mehr viel zustande gebracht. Dann kam Chirac, der hat zwei Amtszeiten lang nichts gemacht im Wesentlichen. Sarkozy hat versucht, das aufzuholen, war aber persönlich nicht in der Verfassung, das auch zu schaffen. Es ist auch ein Amt, in dem man verrückt wird, das muss man echt sagen.
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, das Sie in Ihrem Buch ja auch beschreiben. Wenn wir jetzt nochmal auf Sarkozy und Hollande gucken, zwei doch so schwache Präsidenten, dass man fast meinen möchte, Sie haben das jetzt gerade nicht gesagt, aber dass man fast meinen möchte, deren Vorgänger Chirac sei sogar eine Art großer Präsident gewesen, obwohl er jetzt kein Mann von berstender Tatkraft gewesen wäre, sondern eigentlich immer mehr der pathetischen Rede. Was ist denn da aber mit diesen beiden, Sarkozy, Hollande, so gründlich schiefgelaufen? Sind den Franzosen bei der Wahl charakterliche Defizite irgendwie durch die Lappen gegangen? Ich erinnere mich an eine Begegnung, die wir beide hatten, 2012 war, kurz vor der Wahl von Hollande, in dem auch Sie einige Hoffnung setzten. Oder ist es tatsächlich der Élysée-Palast, der charakterliche Schwierigkeiten erst zum Vorschein bringt oder sie gar erst erzeugt?
Ich glaube schon. Es gibt diese alte These von Josef Schumpeter in der alten Geschichte, dass die römischen Kaiser so oft verrückt wurden, weil das ein Posten war, der so kompliziert war zwischen dem Gleichheitsanspruch des Senats und der Allmacht des Imperators, dass die den Verstand verloren auf dem Job. Und das ist bei französischen Präsidenten ähnlich. Ja, der Pomp der Republik ist so gewaltig und zugleich diese hierarchischen Strukturen führen dazu, dass denen niemand mehr die Wahrheit sagt, dass die, wenn die einige Anlagen dazu haben, sehr schnell komplett den Faden verlieren. Und bei Sarkozy war das sicher so. Der hatte sich zum Schluss auch völlig auf die falschen Berater verlassen und dachte aber, glaubte fest an seine eigene Allmacht, das Blatt alleine wenden zu können, verzweifelte da zunehmend dran. Und bei Hollande war das auch so. Die wären beide, wenn die, sagen wir, ein normaler Premierminister oder Kanzler geworden wären, hätten die das gut gemacht. Ja? Auch hätte man die als Spitzenbeamte irgendwo hingeschickt und so. Aber die Repräsentation, das alles zu erzählen, auch so ganz als Mann in so einem Aquarium zu leben mit Familie, Frauengeschichten und so, das war für die beiden zu viel.
So, ich hätte gedacht, durchdrehen kann man ja eigentlich auch im Bundeskanzleramt, weil sie schreiben, sie würden aus dem Élysée-Palast ein Museum machen, weil dieser Palast sozusagen der Ort ist, an dem man verrückt wird.
Ja, das wäre das Beste. Ein Museum der 5. Republik. Im Élysée-Palast haben sich Leute umgebracht, sind die unglaublichsten Geschichten passiert.
Ein Präsident ist doch auch beim Sex, glaube ich, mit einer Gespielin im Élysée-Palast gestorben.
Genau, das liegt etwas länger zurück. Aber ja, wir haben solche Fälle auch. Ja. Valérie Trierweiler, die Freundin von François Hollande, hat ja in ihrem Buch einige sehr unschöne Szenen im Élysée-Palast dort geschildert. Ich finde, das ist alles Romanstoff für ein Museum. Und die sollten sich ein ganz normales, nüchternes Verwaltungshochhaus irgendwo hinziehen oder ein Campus. Das wäre auch für Frankreich auch symbolisch viel besser.
Ein Museum der 5. Republik und dann gleich die 6. Republik ausrufen?
Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, weil jetzt diese Institutionen auf eine ganz spezifische historische Situation zugeschnitten waren. Und heute, ich meine, wir arbeiten alle im Team, wir sind gewohnt, auch mal ein Widerwort zu hören. In vielen Gebieten in der Medizin oder auch in der Bildung ist es besser, wenn mehrere an einer Sache arbeiten oder sich um einen Fall kümmern. Und nur in der Politik soll das anders sein, dass einer oder eine bestimmt, das ist echt widersinnig.
Gut, dem neuen Präsidenten Emmanuel Macron traut man ja durchaus Überraschendes zu. Andererseits hat er auch schon bewiesen, dass er durchaus einiges Gespür für oder jedenfalls Gefallen auch an der zeremoniellen, der pompösen Seite seines Amtes hat. Meinen Sie, er könnte derjenige sein, der den Palast zum Museum macht?
Also erstmal braucht er ihn, glaube ich. Er braucht alle Institutionen. Frankreich war ja kurz vorm Zusammenbrechen oder Auseinanderbrechen. Und er braucht alle Institutionen, die das Land irgendwie zusammenhalten und nutzt die. Das waren auch die ersten, finde ich, sehr erfolgreichen symbolischen Gesten seiner Amtszeit. Er hat um sich herum ja ein Team geschart, arbeitet im Team, das ist auch irgendwie bekannt. Aber klar, wenn er das irgendwie stabilisiert, sich selbst stabilisiert, ist es denkbar, dass man auf ein neues Modell verfällt. Ich würde mir das wünschen.
Jetzt denk mal, warum haben Sie sich Erik Satis Gymnopédie Nummer 1 gewünscht und warum dann noch in der Interpretation der beiden Schwestern Katia und Marielle Labeck?
Ich war über einige Wochen mit den Labecks über drei Ecken verwandt. Nee, es sind viele Ecken, über die ich verwandt war. Und seitdem habe ich das so als kleine Familienfolklore, höre ich die sehr, sehr gerne. Und Satie ist einer meiner Lieblingskomponisten.
Aber warum nur für einige Wochen?
Was ist das? Das würde jetzt zu weit führen. Das war doch.
Katia und Marielle Labeck, Kurzzeitverwandte von Niels Minkmar, waren das mit der Gymnopédie für Klavier Nummer 1 von Erik Satie. Long et douloureux, langsam und schmerzensreich. Niels Minkmar, Frankreichs neuer Präsident Macron wird das Land vielleicht schnell und schmerzensreich aus der Krise führen oder was erwarten Sie jetzt von ihm?
Ja, er hat eigentlich nur noch den Weg vorwärts. Ich glaube, auch viele Franzosen sind bereit, die ersten Proteste sind ja auch sehr maßvoll ausgefallen. Da wird natürlich noch einiges kommen. Er hat auch ja noch viel vor, aber er muss die Zeit nutzen. Es muss alles in diesem Jahr geschehen, sonst macht er es eigentlich gar nicht mehr. Und Frankreich hat wirklich verrückte bürokratische Hürden. Und das Land ist oft unnötig kompliziert und leidet ja auch darunter. Ne? Wenn man sagen würde, gut, es gibt eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, finden eigentlich auch alle gut so, aber diese hohe Arbeitslosigkeit, die Jugendarbeitslosigkeit macht die Leute völlig kirre und verrückt. Und da muss was passieren.
Sie schreiben vom Paradox, vor dem Frankreich nach Ihrem Empfinden steht. Das Land muss sich vom Kult der großen Männer lösen und versucht dies, indem es einem besonderen Mann folgt. Ist ja nicht schon gleich wieder die nächste Enttäuschung eigentlich programmiert?
Es geht ja ein bisschen in die Richtung, weil die Umfragen ja schon nicht so günstig sind für ihn. Aber ich würde ihn auch nicht zu schnell abschreiben. Er ist schon ein besonderes Talent. Wobei die Franzosen jetzt schon so viel geschafft haben. Sie haben sich da ihre ganzen Altparteien eigentlich nochmal angeguckt, für zu leicht befunden und ersetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch möglich wäre, dass der nur eine Amtszeit macht und dass dann noch jemand anderes kommt. Ja, er muss jetzt nicht unbedingt so eine Ära begründen.
Das meinen Sie, dass er mit 44 dann schon wieder sagt, das war's?
Kann ich mir von ihm gut vorstellen. Das ist ja auch ein neues Exempel von einem Präsidenten, der auch danach noch ein Leben hat, dass er das versucht. Und auch, dass die Franzosen sagen, ja gut, okay, vielen Dank und bis hierhin.
Ich meine, von außen betrachtet war das ja durchaus ein ganz imposanter Beginn einer Amtszeit. Man hatte das Gefühl, er fühlt sich gleich gut und findet sich zurecht auf der weltpolitischen Bühne, ist nicht schüchtern, auch den amerikanischen Präsidenten zurückzuweisen, ruft alle Klimaforscher der Welt zu sich nach Frankreich in einem reizenden Englisch. Da war man dann schon überrascht zu lesen, dass die Umfragen nach 100 Tagen im Amt relativ desolat schon wieder waren. Sind die Erwartungen einfach zu groß gewesen? Hat man Wunderdinge erwartet?
Ja, aber ich würde auch jetzt auf diese Umfragen nicht so viel geben. Die sind jetzt auch im ersten Sommer geführt worden. Da sind die Leute traditionell skeptisch und schlecht gelaunt. Er hat da alle Zeit, sich dann nochmal zu erholen, auch in den Umfragen. Aber ich glaube, es geht ihm um die Sache. Ja. Er ist ja kein Berufspolitiker. Und er will da Ergebnisse erzielen. Das wollen auch viele Franzosen. Seine Basis war ja auch nicht so wahnsinnig groß. Ne? Er ist ja auch ein bisschen aus Mangel an Alternativen gewählt worden. Ich kann mich an eine legendäre Radiosendung erinnern, auf France Inter eines Morgens, wo der Kandidat der Rechten zu Gast war, François Fillon, der ja schon gesetzt war als nächster Präsident. Und eine Oma rief an und aus dem katholischen Vorort hat man sie wählt eigentlich seit sie wählen darf, also seit 1945, immer die Gaullisten und nun auch seine Partei und so. Aber diesmal sei es ihr zu viel, nun würde sie für Herrn Macron Flugblätter verteilen. Da war doch auch Herr Fillon plötzlich sprachlos. Also so, weil die anderen es auch übertrieben haben, ist er dann gewählt worden. Ich glaube, er wird das gut machen. Aber es ist jetzt auch keine Katastrophe, wenn jetzt jemand anderes die Präsidentschaft nach ihm übernimmt.
Aber das muss man auch sagen, ohne seine Affäre um die Nebenbeschäftigung seiner Frau wäre Fillon Präsident geworden.
Ja, ganz klar, ganz klar. Vor allem die Affäre selbst und seinen Umgang wirklich damit. Ungeschickten und gestrigen Umgang mit der Sache, wo man wirklich seine kulturelle Prägung erkannte und alles, was mit Frankreich nicht stimmt, nämlich von oben versuchen, die Sachen rauszumauscheln und versuchen, irgendwie Druck auszuüben, einzuschüchtern und Angst zu machen und so einen hierarchischen Druck aufzubauen in einer Epoche und Kultur, wo sowas einfach dann nicht mehr geht.
Was ist es denn, was Macron so besonders macht? Er ist jung, er ist auch einigermaßen telegen, aber das ist Christian Lindner zum Beispiel auch.
Er hat ein starkes ethisches Fundament. Er hat ja auch Philosophie studiert. Und ganz wichtig in Frankreich ist halt immer, weil es der Präsident eben mehr ist als nur ein Politiker oder so ein oberster Beamter des Landes, auch seine Familiengeschichte, auch seine Frau spielt eine große Rolle. Ja, dass er sich eben schon als Schüler für diese Frau entschieden hat, dass das dann geklappt hat, die geheiratet hat und da auch so eine Verbindlichkeit zeigt, das ist für Frankreich erstmal was Neues, muss man leider sagen, und auch was Modernes, ja, dass sich so eine Familie eben auch mit Kindern von anderen Vätern dann wieder zusammenfügt, dass das gut klappt, dass sich da Risiken eingegangen sind. Das zeigt, glaube ich, auch für viele Franzosen jetzt mehr als seine Reden, dass er vertrauenswürdig ist.
Zu den vielen Neuigkeiten dieses französischen Frühlings und Sommers gehört es ja auch, dass das Parteiensystem nun völlig zerschmettert am Boden liegt. Mhm. Wird es sich überhaupt wieder erholen? Die andere Frage wäre, ob man sich das wünschen soll, aber ist das zu erwarten?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, diese alten Parteien, die französischen Sozialisten und auch die alte gaullistische Partei gehen, glaube ich, ins Museum der untergegangenen europäischen Parteien.
Ja, oder ins Museum der Fünften Republik vielleicht, ja, das genau. Macron dann eröffnen wird, falls er vielleicht doch in eine zweite Amtszeit geht. Vor kurzem, Nils Minckmar, ist die Schauspielerin Jeanne Moreau gestorben, die in ihrem Buch aufscheint als Beispiel dafür, dass, wenn man es mit Franzosen zu tun hat und gerade mit französischen Stars, es immer anders kommt, als man denkt. So ein Erlebnis hatten Sie mal mit ihr, als Sie Redakteur der Fernsehsendung Willemsens Woche waren.
Absolut. Es bezieht sich, ich hatte ja eine leidvolle Erfahrung mit Isabelle Huppert, dem anderen französischen Star, wo es eigentlich ganz furchtbar lief und alles falsch lief, weil ich dachte, was in diesen Pressematerialien steht, dass sie nämlich eine ganz normale Frau und zeitgenössische urbane Bewohnerin von Paris ist, mit der man normal umgehen kann. Das war sie überhaupt nicht. Und dann dachte ich bei Jeanne Moreau, die war dann unser nächster Gast aus Frankreich, da machst du es besser und machst du das völlige Star- und Diven-Programm, wie man sich das vorstellt, also mit Limousine und roten Blumenstrauß und eigener Garderobe und so. Aber das wollte sie überhaupt nicht, fand sie komplett langweilig. Habe mich auch so angeguckt nach dem Motto, so einfach wird es jetzt aber nicht mit uns. Und dann wollte sie dann Schriftsteller treffen. Dann wollte sie hier in Hamburg über den Ohlsdorfer Friedhof gehen. Es regnet in Strömen, ja. Und hatte so ganz, ganz besondere Einfälle und ist dann natürlich bei der Aufzeichnung der Sendung immer zu der Technik gegangen, ins Produktionsbüro, in den Ü-Wagen, hat mit allen geplaudert. Das war wirkliche Größe.
Und deshalb wünschen Sie sich jetzt Musik mit ihr?
Ja.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola.
Jeanne Moreau, Le Tourbillon, Musik aus dem Film Jules et Jim war das, auf Wunsch unseres heutigen Gastes in Klassik à la carte auf NDR Kultur, des Feuilletonisten und Buchautors Nils Minkmar. Wir müssen jetzt über das Essen reden, denn das Essen, Herr Minkmar, spielt in Ihrem Buch über das geheime Frankreich eine große Rolle. Man isst gerne gut, aber gut heißt hier offenbar auch vor allem geheimnisvoll. Wie wichtig ist das Geheimnis in der französischen Kulinarik?
Das ist, glaube ich, der zentrale Bestandteil. Ja? Jeder Franzose mit einiger Ambition hat eben seine geheimen Bezugsquellen und weiß, wo die besten Pilze wachsen, weiß, welcher Jäger am besten die Sachen schießt. Und man muss es leider auch das gehört zur Wahrheit, weiß eben auch, wo es illegale Singvögel zu essen gibt oder anderes Getier, was man so auf dem legalen Weg im Supermarkt nicht bekommt.
Das heißt, mit der Forderung nach Transparenz, die zum Beispiel jeder deutsche Verbraucherschutzminister herbeten kann, hat es der Franzose nicht so.
Nee, das ist ein sportlicher Ehrgeiz, auch Sachen zu finden, die eben völlig intransparent, aus intransparenter Quelle herkommen. Umso besser schmeckt es dann meistens. Und ich glaube, nur die Chinesen sind dann auch ähnlich kreativ, was diese Dinge begeht. Es gibt die berühmte Anekdote von Mitterrand, die er, glaube ich, auch hat streuen lassen, um zu zeigen, dass er eben doch nicht tot ist oder nicht völlig unfähig ist, am Leben teilzunehmen. Als er sich nämlich Singvögel, Goldammern, hat servieren lassen. Streng verboten, die Tiere sind natürlich geschützt. Man isst die unter einer großen Serviette. Damit man keine Zeugen hat und weil es auch besser schmeckt, weil die eigentlich in Cognac erstickt werden, die Vögel, und dann so zubereitet als Dessert. Und er sorgt aber auch dafür, dass die Anekdote bekannt wird in Paris, damit man weiß, aha, er ist noch bei Kräften, er hat noch Freude am Leben.
Die werden bei lebendigem Leibe mit Cognac erstickt oder wie muss man sich das?
Ja, die werden, glaube ich, in Cognac erstickt, dann werden sie kurz erhitzt und dann isst man die so, die sind sehr klein, isst man die im Prinzip wie eine Praline.
Ui. Wie ist denn das zu erklären, dass Deutsche und Franzosen jeweils mit ganz anderen Augen auf ihren Teller schauen? In Deutschland, schreiben sie, wird es anerkannt, wenn die Kanzlerin und der Bundespräsident verkünden, ihnen sei Eintopf lieber als Sterneküche. In Frankreich macht so eine Aussage die Leute traurig, lesen wir bei Ihnen.
Ja, das hängt mit dem ganz unterschiedlichen Verhältnis zur Natur zusammen. Ne? In Deutschland gibt es ja dieses romantische Bild vom Einklang mit der Natur. Und in Frankreich ist eben die schöne Natur, ist auch erst die wahrgenommene und die gestaltete Natur. Am idealsten ist die Natur gestaltet in einem Park oder eben auf meinem Teller, ja, wenn ich von allem was habe.
Achso, das ist die Definition von Humanismus sozusagen, Natur auf meinem Teller, vom Menschen gestaltete Natur.
Ja, genau. Nur dann wird die Natur auch wertgeschätzt, veredelt, ist auch wirklich zu einem Kunstprodukt geworden, ist besser als im ursprünglichen Zustand, wenn ein sehr guter Koch einen Pilz zubereitet hat oder...
Oder die Goldammer, die sich dann darüber auch gefälligst zu freuen hat, dass sie so wertgeschätzt wird.
Ja gut, da gehen die Meinungen auseinander, ein schwieriges Thema.
Bei Franzosen nicht auf Sterneküche beharren, es muss einfach nur geheimnisvoll sein.
Es muss geheimnisvoll sein, man muss sich da was bei gedacht haben. Es muss mit so einem gewissen Willen zur schöpferischen Kraft, letztlich mit so einer gewissen Lebenslust zubereitet werden.
Freiheit ist das große Thema Ihres Buchs. Wie hängen Essen und Freiheit miteinander zusammen?
Die großen politischen Diskurse, auch auf der Linken, hängen immer damit zusammen, dass die großen Nahrungsmittelunternehmen, die großen Fastfood-Ketten uns schlechtes Essen aufdrängen wollen. Das ist ein ganz alter Topos auch der Linken. Und dass ich mir mein Essen selbst besorge, selbst gestalte, ist auch unter Arbeitern in Frankreich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn Sie da anfangen, an der Verköstigung zu sparen, haben Sie schon gleich den nächsten Aufstand. Und das verbindet sozusagen dieses so vielfältige und so gegensätzliche Land doch in diesem humanistischen Anspruch, dass das Essen schmecken soll.
Aber diese Horrornachrichten liest man ja immer wieder in französischen Zeitungen, also dass immer mehr Fastfood-Restaurants aufmachen im Land oder noch erschreckender, dass französische Jugendliche gar nicht mehr so gerne Wein trinken, sondern lieber Bier.
Ja, auch dafür habe ich ein bisschen Verständnis, weil ich, in meiner Familie war das auch so, weil das Essen eine echte Ersatzhandlung für religiöse Praktiken. Ja, es nimmt einen wahnsinnig zentralen Stellenwert. Und dass man dann als Jugendlicher mal zu McDonald's geht und sagt, lass mich mal in Ruhe, ich esse jetzt so wie die Amerikaner im Film auch, oder ich will auch nicht dauernd so viel darüber reden, das kann ich gut verstehen. Wobei man danach, glaube ich, auch wieder zurückfindet auf den wahren Pfad der Tugend.
Und der bedeutet Wein trinken.
Wein trinken und sich selbst auskochen.
Néon France, geboren in Frankreich, heißt das Lied, das Sie jetzt gern hören wollen. Komponiert und gesungen von Yves Simon, ein Lied aus dem Jahr 1988. Das hört man auch, finde ich. Was finden Sie daran so toll?
Es hat diesen Optimismus, den man in Frankreich auch wirklich fast tagtäglich begründen kann. Nämlich, dass kleine Kinder, die von überall her kommen, ausweislich ihrer Hautfarbe oder ihrer Eltern oder so weiter, es doch irgendwie zu Franzosen werden. Ja, dann Asterix lesen, in die französische Schule gehen und so. Also diese Integration klappt natürlich nicht immer, aber sie klappt doch sehr, sehr oft und davon kündet ein bisschen das Lied.
Ist dieser Optimismus am Ende stärker als die schlechte Laune?
Ich finde ja.
Nils Winkmar, Sie haben, das wissen Sie wahrscheinlich selbst am besten, sonderbare Kollegen. Sie schreiben, dass Sie von Ihnen aufrichtiges Mitleid ernteten, als Sie im Sommer 2016 mit der Arbeit an diesem Buch begonnen haben. Ich meine, Identitätskrise hin oder her, so schlimm ist Frankreich doch nun auch wieder nicht.
Naja, wir hatten ja schon eine ganze Reihe von schlechten Nachrichten immer und immer wieder. Mein Buch davor handelte von der SPD, vom Wahlkampf von Peer Steinbrück. Und dann dachten sie, ich bin jetzt abonniert auf Krisengebiete. Das war ja auch nach den großen fürchterlichen Anschlägen und so weiter. Der Hollande schleppte sich so dahin. Front National stieg auf. Also ich bin ja Optimist und ich hatte auch in Frankreich immer was gesehen, was mir da Anlass gab, diesen Optimismus auch zu begründen. Und das wollte ich aufschreiben, aber da war Macron natürlich noch nur ein Punkt am Horizont.
Und er wurde dann aber zum Schlusspunkt in Ihrem Buch.
Ja,
praktisch wie das passende Finale.
Ja, ja, absolut. Das ist ein Glück. Ja, das Buch hätte natürlich, wenn Marine Le Pen gewählt worden wäre, hätte das ganz anders ausfallen müssen.
Wenn man nun zum Beispiel Ihre Kapitel über die französischen Intellektuellen liest, über die Philosophin Saint-Ja Fleury, die in einem Krankenhaus bei Notre-Dame philosophiert, also ganz nah bei den Menschen gewissermaßen, oder über die Kulturwissenschaftlerin Bénédicte Savoy mit ihren neuen Ideen, oder ein Spezialfall eines Intellektuellen Bernard-Henri Lévy, der Eitelkeit und Tatendrang aber auch kongenial miteinander zu verknüpfen scheint. Und wenn man dann noch einmal Ihren Essay Gemütlichkeitsfuror liest, der vor 2 Monaten im Spiegel erschien, in dem Sie das Fehlen großer Diskussionen in Deutschland beklagen und zum Schluss kommen, dass Deutschland als Kulturnation konsequent unter seinen Möglichkeiten bleibt, dann möchte man annehmen, dass Frankreich intellektuell, kulturell als Land der Debatte und der Auseinandersetzung um ein Vielfaches spannender ist.
Ja, das ist auch jetzt schon bei der Literatur so der Fall, finde ich. Wir haben wirklich eine Blüte der französischen Literatur.
Das merkt man jetzt überhaupt erst in diesem Bücherherbst. Genau. Vorher wurde ja nie was übersetzt,
richtig,
außer Houellebecq.
Richtig. Und es kommt auch immer mehr. In Frankreich spielt leider noch die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau noch ungünstigere Rolle als in Deutschland. Viele ganz tolle Arbeiten sind halt von Frauen und sind deswegen auch in Frankreich nicht so bekannt geworden, muss man sagen. Da herrscht echt noch knallharter Machismus, noch schlimmer als bei uns. Darum geht es mir auch, ein bisschen auf die Neuen aufmerksam zu machen, was sich da alles tut. Ich war selbst auch verblüfft. Viele kannte ich jetzt bevor ich das Buch geschrieben habe, auch noch nicht so genau. Und anderer Fall ist Bernard-Henri Lévy, den kennt jeder, den hasst auch jeder. Und das finde ich auch ein bisschen ungerecht.
Sie schätzen ihn und Sie kennen sich ganz gut.
Ja, wir kennen uns schon lange und ich finde, er verteidigt sich selber halt am schlechtesten. Und ich sehe schon einige Punkte, die ihn da besonders wertvoll machen. Und es wäre natürlich toll, wir hätten auch in Deutschland so jemanden.
Ja, was ist es denn, was Frankreich dann zu so einem spannenden Spielfeld der Auseinandersetzung macht? Ist es dann am Ende doch die Situation der Krise oder diese als Krise empfundene Zeit, die natürlich dann auch wieder zu fruchtbaren, zu spannenden, zu emotionalen Auseinandersetzungen führt. Ich meine, hier in Deutschland scheint ja alles ein bisschen eingeschlafen.
In Frankreich gibt es eben diese Tradition, diese uralte Praxis, in großen Krisen des Staates eben Sachen aufzuschreiben, ja, sich seine Gedanken zu machen und so eine eigene Raum der Freiheit zu schaffen. Sartre und Camus haben das ja im Wesentlichen auch unter der deutschen Besatzung schon angefangen, wo es jetzt keine Medien gab, die das vervielfältigt haben, sondern man fängt dann schon mal an, so in seiner Ecke zunächst zu schreiben und eine bessere Welt schon zu entwerfen und zu imaginieren. Und das machen die Franzosen eigentlich bis heute. Und davon zeugt diese Literatur.
Aber im politischen Diskurs ist in Frankreich in den letzten Jahren immer wieder Deutschland als beispielhaft genannt worden. Deutschland als ein Land, das es geschafft hat, sich am eigenen Schopfe aus der Krise zu ziehen. Von Deutschland möge man lernen. Das ist natürlich nicht die Botschaft, die Franzosen so übermäßig gern hören. Könnte denn andersherum jetzt auch Deutschland sich von Frankreich inspirieren lassen?
Ich denke schon, ja. Diese Lebendigkeit jetzt, die sich auch in der letzten Wahl gezeigt hat, dass man einfach eine völlig neue Parteien sich überlegt, weil, ich meine, wir leben ja ganz anders als in der Nachkriegszeit. Es gibt da praktisch kaum noch Kontinuitäten, kleiden uns anders, lieben anders, arbeiten anders, nur die Parteien sind immer noch die gleichen. Das muss man eben auch vielleicht mal ab und zu anpassen. Das hat jetzt Frankreich gemacht. Auf der anderen Seite, was natürlich in Deutschland sehr stark ist, ist dieses öffentliche Auseinandersetzung mit der historischen Schuld, ja, mit der Nazi-Zeit, mit der DDR-Zeit. Und das hat in Frankreich noch zu wenig stattgefunden. Und ich glaube, das wird auch kommen in den Macron-Jahren.
Das war Nils Minkmar in Klassik à la carte. Sein Buch Das geheime Frankreich erscheint diese Woche bei S. Fischer. Herr Minkmar, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Für heute verabschiedet sich Alexander Solloch mit Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.